Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Was gibt's Schöneres, als ein Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern bestreiten zu dürfen? Mir fällt da eigentlich nur ein Auftritt im Millerntalk-Podcast vom Hamburger Abendblatt ein, oder Rupert?
Ja, aber nicht mein Auftritt.
Okay. Jedenfalls freuen wir uns, dass der Trainer des FC St. Pauli heute zu Gast ist. Moin, Alexander Blessin.
Moin, ihr seid ja richtig witzig unterwegs.
Ne, also wenn wir richtig witzig unterwegs sein sollen, eigentlich steht jetzt hier, dass du was anderes sagst. Hier steht Blessin bla bla bla, das hast du nicht gesagt.
Bla bla bla, okay. Nicht, dass es danach wieder heißt, ich hab mich nicht an den Text gehalten.
Ja, nee, das macht nur Olaf Scholz, die Texte ablesen.
Ah, okay. Jetzt trifft man gleich schon ab.
Ja, kommen wir später noch hin.
Interessantes Thema, ja.
So, das Bayern-Spiel nochmal kurz, liegt jetzt 3 Tage zurück. Ist es mittlerweile so weit verarbeitet, dass du sagst, schade, aber haken wir jetzt ab oder denkst du manchmal noch ein bisschen dran zurück?
Ja, also im Grunde genommen geht es schon darum, das schnellstmöglich dann auch abzuhaken. Aber es waren dann immer ein paar Szenen, die mir dann auch den letzten 2 Nächten so ein bisschen durch den Kopf gegangen sind. Und ja, was wäre wenn? Und dann natürlich nochmal die Fouls angeguckt, die ja schon ausreichend auch von euch dementsprechend thematisiert wurden. Und aber es bringt ja dann letzten Endes nichts und dann gilt es wieder, den Blick nach vorne zu richten. Wir haben trotzdem, glaube ich, uns nicht so dumm angestellt. Mit ein bisschen mehr Glück, aber das habe ich ja auch schon in der Pressekonferenz davor gesagt, hätte man da sicherlich was holen können. Aber das war jetzt sicherlich nicht in unserer Berechnung so beinhaltet, dass wir da jetzt irgendwas punktetechnisch holen. Aber ansonsten, ja, einfach Blick wieder nach vorne richten. Und das nächste Spiel ist dann Freundschaftsspiel, klar, Braunschweig. Aber da, wo es um Punkte geht, ist dann Gladbach. Da müssen wir dann die Punkte holen.
Von den Top-Teams habt ihr jetzt Bayern weg, Dortmund, wenn man sie auf dem Papier zu den Top-Teams zählt, weg, Leipzig, da habt ihr sogar was geholt. Immer eigentlich gezeigt, dass ihr in der Lage seid, vielleicht sogar zu punkten gegen so ein Top-Team. Mhm. Ist das was wert im Abstiegskampf, wenn letzten Endes ein Punkt von 9 möglichen dabei herumkommt?
Mhm. Auf jeden Fall. Also gerade in so Momenten, wo man gar nicht dran glaubt. Und klar, ich glaube, die Basis müssen wir uns bei den direkten Konkurrenten dann auch holen und immer mal wieder dann vielleicht einen Ausrutscher, ja, dass wir dann irgendwo so ja, einen Punkt da holen, vielleicht dann auch einen Sieg, wo man vielleicht nicht irgendwie groß eingeplant hat. Und das, also gerade so wie das Leipzig-Spiel daheim, wo man dann sagen kann, da wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen als dieser eine Punkt. Aber den Punkt haben wir dann trotzdem mehr als redlich verdient gehabt. Und den nehmen wir dann mit. Und da wollen wir schon noch dran ansetzen, ja, dass wir da schon noch ein paar mehr Punkte dann holen. Aber es gibt einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass man dann auch wirklich das Gefühl hat, man kann mithalten. Ja. Und es macht was mit der Mannschaft, es macht auch mit dem Umfeld, dass man da wirklich dran glaubt. Und das ist, glaube ich, in unserer Situation extrem wichtig.
Ihr habt jetzt 10 Bundesligaspiele absolviert. Hast du schon das Gefühl, dass deine Ideen auch immer mehr von der Mannschaft angenommen werden? Oder wie weit seid ihr in dieser Entwicklung?
Ich habe ja am Anfang von der Saison gesagt, die Vorbereitung geht so die ersten 3-4 Spiele noch mit rein. Dann waren die vorbei, aber ich glaube, da kann man dann nach dem 10. Spieltag kann man dann immer schon sagen, in welche Richtung es geht. Und natürlich wissen wir, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber ich habe trotzdem das Gefühl, und das sage ich euch auch ja immer wieder, jede Woche, und es wird sich nicht ändern, weil ich einfach die Jungs dann auch jeden Tag dann auch sehe. Und das gibt mir einfach in dem Moment ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und deswegen glaube ich schon, dass wir noch ein bisschen was zulegen können und müssen, auf jeden Fall. Aber wenn man es auf den Punkt bringt, glaube ich schon, dass wir auf einem guten Weg sind.
Jetzt soll ich dir mal in welche Richtung es jetzt geht. Es geht in Richtung Belgien, es geht in Richtung Defensive. Mhm. Als du im Sommer gekommen bist, haben wir uns in Belgien ja auch erkundigt, so wie lässt er Fußball spielen. Und an eine Aussage, an die ich mich gut erinnere, war, wenn es 3-0 steht, dann ist alles, an was Alex Blessin denkt, das 4-0. Jetzt seid ihr, wenn man sich die Spiele anschaut und auch einfach auf die Tabelle und Statistiken sieht, offensiv gar nicht so stark. Dafür habt ihr eine hervorragende Defensive für einen Aufsteiger. Wo kommt denn der Paradigmenwechsel her?
Also nicht ganz richtig. Also ich wollte immer auf das nächste Tor spielen und ich wollte mehr oder weniger dann das Spiel klar machen und ich wollte einfach den Hunger auch von der Mannschaft dann weiterhin sehen, dass man beim 3-0 nicht aufhört, dann Tore zu schießen. Aber was für mich dann zwingend notwendig dann auch gleich im nächsten Schritt war, war dann auch das zu Null halten. Und das war für mich, wir haben dann eine Regelung getroffen bei Union, wo man dann gesagt hat, ein Sieg und Clean Sheets heißt immer 2 Tage frei. Also das war für mich extrem wichtig, dass sie da ein Gefühl dafür entwickeln, dass es als Mannschaft schön ist, Tore zu feiern, aber es ist genauso schön, einen Clean Sheet zu feiern. Und es ist auch klar, bei Union war dann mein Spielführer der Torwart und der hat natürlich dann auch dem war es in dem Moment natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja, und diesen Zusammenschluss zu finden und dass wir da mehr oder weniger alles offensiv versuchen zu regeln und defensiv ist einfach extrem wichtig. Also deswegen, so mit Abstrichen, gebe ich, ist es richtig.
Geht die Regel jetzt noch, Clean Sheet und Sieg?
Nein.
Wieso das nicht?
Neue Sitten, neue Länder, irgendwie, also es kam noch nicht dazu. Wir haben jetzt auch schon 4-mal einen Clean Sheet gehabt, aber
2-mal gewonnen
dazu. Vielleicht wäre das jetzt eine Idee vom Spielerrat, auf mich zuzukommen und zu sagen, okay, jetzt spielen wir darum. Wäre eine Möglichkeit.
Hoffentlich hören Sie zu.
Ja, wollte ich gerade sagen, mal sehen, ob Sie unseren Podcast hören. Dann werden Sie vielleicht hellhörig.
Ja.
So, die ersten Wochen haben wir sehr viel über dein System diskutiert, kann ich mich noch erinnern. Erst ging's los, 3-5-2. Die ersten Testspiele war ja auch klar, weil es vorher nicht in der Mannschaft integriert war und nicht gespielt worden ist, das zu üben. Dann gab's nach ein paar Spieltagen den Wechsel, 3-4-3. Du hast immer gesagt, natürlich sind beide Systeme wichtig. Trotzdem zeigt das ja auch so ein bisschen, dass du jetzt kein Systemdogmatiker bist, sondern Pragmatiker, oder?
War ich noch nie. Also, ich glaube, auch bei meiner Vorstellung habe ich gesagt, egal wo ich bisher Trainer war, habe ich verschiedene Systeme spielen lassen. Und es war immer abhängig, welche Spieler ich zur Verfügung hatte. Egal, ob jetzt aus dem 4-2-2-2, aus dem 4-3-3, aus dem 5-3-2, in Italien dann 4-2-3-1. Also es war alles dabei. Und mir war es einfach immer wichtig, dass man die besten Spieler dann auf den Platz bringt. Und das sieht, was die Mannschaft oder was der Trainer dann auch spielen will, ja, und was ich glaube, dass uns dann auch stark macht und was uns hilft. Und diese Komponenten dann reinzuwerfen und zu sagen, ich bin da, meine Meinung war am Anfang, das in die Köpfe reinzukriegen, dass wir da absolut eine Stabilität in der Abwehr brauchen. Und das steht über allem, immer noch. Und deswegen war es auch so wichtig, das dann auch so zu trainieren und den Jungs näher zu bringen. Und aus dieser Situation geschuldet natürlich, dass ich dann ein paar auch verletzt haben, dann aber auch immer wieder eine gewisse Variabilität reinzubringen, ist ja auch extrem wichtig. Und aber das nicht falsch zu verstehen, weil ich glaube, es ist heutzutage auch wichtig, dass die Jungs eine gewisse Sicherheit haben in ihren Abläufen, ja, was wichtig ist. Und das einfach dann möglichst schnell dann auch zu finden und da auch nicht beim kleinsten Gegenwind dann irgendwie gleich einzubrechen und gleich wieder irgendwas über den Haufen zu schmeißen. Das ist mir dann schon sehr, sehr wichtig.
Das ist ja auch etwas, dass du par excellence gerade beweist, das nicht einbrechen beim kleinsten Gegenwind. Eure Stürmer waren jetzt in der Bundesliga noch nicht so treffsicher, völlig ungeachtet dessen, dass sie ja gegen den Ball, gerade Jojo Eggestein, hervorragend arbeiten. Es gibt immer wieder dann relativ schnell natürlich Stürmerdiskussionen oder Defensiv-Torwart-Diskussionen, sonst irgendwas. Ob ihr euch im Winter einen neuen Stürmer holt, brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Was mich in der Thematik vielleicht mehr interessieren würde, wie läuft denn bei euch, das Wintertransferfenster kommt bald wieder, so eine Spielersuche ab? Zum Beispiel morgen Gila Wugi, das war ja durchaus eine Überraschung, wo er den aus dem Hut gezaubert hat jetzt im Sommer. Wie ist das? Ist so ein Gespräch mit Andreas Bornemann? Kommst du auf ihn zu, sagst, ey, ich habe hier den Stürmer gesehen, der morgen, der gefällt mir gut, oder tritt Jan Sandmann an euch heran, tauscht DVDs aus?
Also da muss ich sagen, es läuft überragend. Wir haben, also mit dem Andreas bin ich ja täglich dann auch im Austausch. Das ist das Erste. Und dann haben wir, ja, je nachdem, mindestens 1 bis 2 Mal im Monat diese Scouting-Sitzungen. Jan kommt dann vorbei und Xaver. Und von daher setzen wir uns dann zusammen. Und davor werden dann auch immer über Videos dann auch Spieler dann auch gezeigt, wo wir dann drüber gucken und dann genau über diese Spieler dann auch reden. Ja, und also der Austausch ist da sehr, sehr eng. Und dann gucken wir, welcher Spieler interessant ist. Wenn wir das dann so beschlossen haben, dann geht es dann immer in die nächste Runde. Ja. Und macht man sich mehr Gedanken, ist es, ja, dann kommen andere Fragen einfach auf den Tisch. Ja. Passt charakterlich, passt es dann natürlich dann auch vom Finanziellen. Das sind alles so Fragen, wo man natürlich dann teilweise noch gar nicht wissen. Ja.
Das heißt, wenn ein Spieler von euch gesichtet wird, weiß er in der Regel noch gar nicht davon, sondern erst dann, wenn ihr euch einig seid, jo, das können wir mal weiterverfolgen, kontaktiert ihr den?
Muss nicht unbedingt sein, dass er es vorher weiß, aber in den meisten Fällen, glaube ich, ist es dann auch schon so, dass man dann schon Kontakt mit dem Berater dann aufgenommen hat. Ja.
Du hast eben im Vorgespräch erzählt, dass du dir eigentlich nach jedem Wochenende alle möglichen Zusammenfassungen anguckst. Mhm. Da sieht man ja auch einige Spieler, die einige Tore schießen, auch im Ausland. Belgien verfolgst du natürlich immer noch sehr.
Ja.
Wie oft sagst du denn selbst, der Spieler gefällt mir, den finde ich interessant?
Bisher war es mir wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher nur auf meine Spieler geguckt. Ja, und mir ist es wichtig, dass in der Hinsicht die größte Aufmerksamkeit bekommen von mir und die Zuwendung, die sie brauchen, weil sie es auch verdienen. Ja, und deswegen, was jetzt Spieler anbelangt, kam das von der Scouting-Abteilung, muss man eigentlich sagen. Und das macht Jan da einfach federführend überragend gut und der Austausch ist da klasse. Und deswegen habe ich da auch vollstes Vertrauen. Ja, die Spieler, wo mir bisher gezeigt wurden, habe ich noch keinen, muss ich jetzt überlegen, nein, das ist noch keinen gehabt, wo ich gesagt habe, der passt nicht. Weil wir da natürlich so übers Spielerprofil dann auch gesprochen haben, was bräuchte man, was sind's für Typen, was brauchen wir für Spielertypen dann auch in dem Moment. Und da war es eigentlich sehr, sehr, sehr klar, dass wir einen gemeinsamen Nenner auch sehr schnell gefunden haben. Diese Spieler, die mir dann rangetragen wurden, habe ich zu jedem eigentlich gesagt, oh, das ist interessant.
Dann wenn du schon mal hier bist, was ist denn interessant, was braucht ihr?
Nein, also über das Zeitfenster, da haben wir noch ein bisschen Zeit, da werde ich jetzt sicherlich nicht drüber philosophieren, das könnt ihr vergessen. da bin ich auch vollster Überzeugung. Ich bin von meinen Stürmern einfach überzeugt, weil sie sehr viel arbeiten und natürlich geht es auch teilweise auf Kosten von offensiven Qualitäten, gerade im letzten Schritt vielleicht dann klar zu sein oder im Abschluss, wo man vielleicht dann nicht ganz so konzentriert ist. Und das müssen wir uns trotzdem aber weiterhin erarbeiten. Und deswegen lasse ich da nichts kommen auf die Jungs. Ja, was Jojo, und das habe ich immer wieder gesagt, einfach extrem wichtig ausmacht, dass er sehr, sehr klar in der Birne ist und das sind alle, aber es ist in seinem Anlaufverhalten, er ist so taktisch clever und deswegen auch so für mich der Sturmführer da in dem Moment, was Muster anbelangt, was Möglichkeiten im Pressingverhalten anbelangt und führt die anderen zwei dann in dem Moment immer ganz gut und deswegen am Morgen mit seiner Schnelligkeit haut sich da rein, auch gegen den Ball, hat so viel Zweikämpfe, so viel Sprints. Dapo natürlich immer wieder mit seiner teilweise unorthodoxen Art und Weise dann auch mal gegen drei Spieler reinzugehen, wo ich dann natürlich mir ab und zu die Haare rauf, aber das ist finde ich dann, solche Spieler dann auch zu haben, da bin ich sehr, sehr froh und glücklich und deswegen mit denen dann auch täglich zu arbeiten. Natürlich wollen wir sie, will ich sie dann auch besser machen, klar, aber ich sehe sie da auf einem sehr, sehr guten Weg und die werden sich weiterhin dann den Arsch aufreißen, sage ich jetzt mal, und werden sich dann auch belohnen. Ja. Ja, da bin ich 100% davon überzeugt.
Um dann jetzt nicht so viel über andere Spieler zu sprechen, sondern mehr über dich.
Wir können viel über meine Spieler reden, nicht über andere. Ja, wie ihr wollt.
Würde ich jetzt mal einen Rückblick auf den Sommer wagen. So Mitte Juni war es dann offiziell, glaube ich, dass Fabian Hürzeler den FC St. Pauli in Richtung Brighton verlässt. Ich glaube, es hat ungefähr eine Woche gedauert oder ein, zwei Wochen. Dann warst du da. Was, wenn du so an diese Zeit zurückdenkst, war das irgendwie eine schwierige Entscheidung? Fiel dir das total einfach?
Nein. Also mit Sicherheit nicht. Das ist ja klar, ich habe eine wunderbare Zeit bei Union gehabt und die Planung ging ja schon komplett in die Vorbereitung. Also wir waren da fast abgeschlossen. Wir wussten, dass es wahrscheinlich noch 3 Abgänge gibt. Ja, das war wie jedes Jahr bei Union, die dann teilweise vorhergehende Saison hat man 8 Stammspieler, die weggegangen sind, unter anderem ja Boniface, aber es waren eine Senelinen, viele, viele Spieler, und da ging einfach nur die Planung, okay, wie gehen wir die Saison dann an, und es war natürlich aber auch sehr kräftezehrend. Wir hatten in der Summe 58 Spiele. Ja, das ist natürlich, wir hatten gestern jetzt eine Zusammenkunft von den Trainern, Bundesliga-Trainern, Zweitliga-Trainern in Stuttgart von der BDFL, da war dann auch wieder Arsene Wenger da, da hat man genau über die Belastungssteuerung und viele Spiele gesprochen, und es war schon interessant, dass, ich weiß gar nicht, da ging es auch um das Thema Überbelastung oder nicht, und 80% der Spieler haben zu wenig Belastung, muss man ganz einfach sagen.
Inwiefern? Weil sie nicht 90 Minuten spielen?
Nein, weil sie einfach keine englischen Wochen haben, weil sie keine Länderspiele haben, und sind dann 80% in der Summe. Und dann natürlich geht es darum, welche Zeitfenster sind frei, und nur die Creme de la Creme spielt mehr oder weniger diese vielen Spiele und in der Summe. Und wenn man sich das überlegt, dann macht es Sinn, ja? dann ist es nachvollziehbar, aber ja, irgendwo ist es, finde ich, dann auch schwierig. Ich habe es ja selber an mir dann auch gemerkt, in der Situation, die 58 Spiele, die gehen nicht so spurlos an einem vorbei. Also das war schon extrem. Und dann deswegen, also wir waren dann in der Geschichte, in der Vorbereitung, und dann kam just zu dem Zeitpunkt dann zu der Anruf vom Andreas, und zuerst habe ich gedacht, okay, hört sich interessant an, und dann hat er mich besucht und haben wir die Gespräche geführt, die wurden intensiviert, und das hat einfach Bock auf mehr gemacht, und natürlich ist man dann immer im Austausch mit der Familie, was die Frau dann dazu sagt. Und dann gab es nochmal ein Gespräch, und dann hat sich das so mehr und mehr verfestigt und einfach gut angefühlt.
Hat er dich in Stuttgart oder in Brüssel besucht?
Nee, es war dann schon, ich war in Stuttgart. Hm, okay. Ja.
Und das erste Mal in Hamburg, warst du dann auch direkt danach schon mal?
Ja, es war dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war dann schon 3, 4 Tage, 5 Tage später. Er war bei mir, ich weiß nicht, noch auf der Terrasse, und hat einen schönen Käsekuchen bekommen.
Oh, lecker.
Mit Jan. Und ich glaube, hat ihm sehr gut geschmeckt. Guten Kaffee noch bekommen. Nicht von mir gemacht, sondern von meiner Tochter.
Das wäre meine Frage.
Ich trinke selber keinen Kaffee. Keine Ahnung. Das hat dann meine Tochter gemacht.
Und den Kuchen auch gebacken?
Nein, den musste man leider beim Konditor holen dann.
Na gut.
Okay, ja, gute da unten.
Aber wir haben doch schon relativ gute bei uns in der Umgebung.
Ja, Thema eure Umgebung und Schwaben. Also, dass ein Schwabe nach Hamburg kommt, St. Pauli Trainer wird, ist, sagen wir, fürs Hamburger Abendblatt durchaus ein Geschenk, weil wir ja große Fans auch deines Sprachduktus sind.
Okay.
Ist denn Hamburg auch ein Geschenk für einen Schwaben? Fühlt sich hier heimisch? Oder fühlst du dich wohl?
Naja, also erstmal über die Schwaben, ist ja immer so, wir können alles außer Hochdeutsch. Ja, aber es ist natürlich schon auch bei uns so, ich bin jetzt eher so Stuttgart, und Stuttgart ist jetzt nicht so von der Alpra. Also auf der anderen Seite muss ich natürlich schon sagen, mein Bruder, da wirst du wahrscheinlich auch Probleme haben, wenn er schneller redet, ihn dann zu verstehen. Ja, jetzt, ich reiß mich dann auch ein bisschen zusammen, aber bei mir kommt es jetzt nicht so raus. Über die Hamburger muss ich ganz ehrlich sagen, also hammerfreundliches Volk, also wirklich super angenommen worden, sogar, dass meine Kinder jetzt wirklich jede zweite Woche so, so gern herkommen, und es war für mich einfach auch wichtig, dass die Familie da extrem eingebunden ist, und wir fühlen uns sauwohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Stuttgarter sind ja dann immer so ein bisschen verschmäht, und wenn man dann als Außenstehender nach Stuttgart guckt, dann ist es immer schwierig, dann irgendwie dann auch mit den Stuttgartern warm zu werden. Aber ja, also das kann ich über die Hamburger nicht sagen.
Ja, okay.
Die sind sehr, 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 sehr offen, und Davor habe ich wenig Kontakt gehabt. Ich war dann ab und zu, klar, in der Jugend, dann habe ich Spiele hier gemacht, habe dann meistens verloren. Es hat dann meistens geregnet, von daher war ich dann nie immer so positiv gestimmt auf die Stadt, aber sie hat mich so überzeugt und ich bin schon mittlerweile ein kleiner Hamburg-Fan.
Gibt es einen Lieblingsplatz außerhalb des Millerntors?
Was das anbelangt, da müsst ihr euch an meine Kinder wenden. Also die kommen dann, die wissen schon genau, wo was ist. Und Alsterufer ist natürlich dann schon schön. Das muss ich sagen. Und wir waren jetzt dann schon ein paar Male, dann haben sie mich mitgenommen. Aber das war dann einfach schön. Aber es gibt jetzt keinen speziellen Ort, wo wir dann sagen, das ist jetzt das Highlight. Einfach, es kannst du auch, glaube ich, nicht machen, nicht sagen, weil es einfach zu viele schöne Orte in Hamburg gibt.
Ja, interessant, aber da gibt es ja auch, in Hamburg ist ja die große Frage, Elbe oder Alster. Da gibt es jetzt anscheinend auch bei euch die Unterscheidung. Ich glaube, HSV-Trainer Steffen Baumgart ist lieber an der Elbe unterwegs.
Echt?
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir da Übereinstimmungen haben. Also, keine Ahnung, wenn er das dann mag, dann ist es okay. Also ich liebe es bei uns. Ich wohne ja auch in der Nähe von der Kollau, von unserem Trainingsgelände und habe da das Gefühl, dass ich trotzdem sehr, sehr zentrumsnah bin. Also überall, wo ich hin will, bin ich maximal in 20 Minuten. Jetzt kommt es natürlich auch immer auf den Verkehr drauf an. Wann fahre ich dann? Wann bin ich unterwegs? Aber generell habe ich das Gefühl, dass ich sehr, sehr zentral bin, obwohl ich dann doch ein bisschen außerhalb bin. Also sehr cool.
Wie macht ihr das mit Familie, dass deine Familie kommt zu den Heimspielen, du bist, wenn ihr mal einen Tag frei habt, fliegst du runter nach Stuttgart
und so
seid ihr in einem guten Austausch. Ne?
Genau, also das war mir auch wichtig, dass man sich dann schon auch immer jede Woche dann auch sieht und war nicht immer möglich, ja, in Italien war es nicht immer möglich, wobei da schon meine Familie und meine Frau sehr, sehr verrückt sind, da haben sie auch immer mal teilweise dann mit dem Auto zwei Hunde, Hamster dann teilweise, Gotthardtunnel und dann teilweise 13 Stunden dann freitags mit dem Auto gebraucht. Das war dann schon verrückt und das war schon abenteuerlich. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ja, einmal fahre ich, also alle zwei Wochen fliege ich dann runter und zu den Heimspielen sind sie im Normalfall dann auch immer da.
Schon wichtig, so einen Rückhalt zu haben, oder? Also ich würde sagen, das wird jetzt nicht unbedingt jede Frau und jede Familie mitmachen, wenn der Mann so oft und so weit weg ist.
Definitiv. Ohne wird es nicht gehen. Also das ist ganz klar kein familienfreundlicher Beruf, das ist klar. Aber wie gesagt, wir haben, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, es war ja dann, gut, ich habe studiert, ich habe dann danach meiner Profikarriere dann zum Schluss die Ausbildung zum Versicherungsfachmann gehabt, habe dann eine eigene Agentur, Allianz-Agentur gehabt, aber es war dann halt schon so, wo man dann gesagt hat, das kann ich mir jetzt so nicht mehr vorstellen. Und es kam halt genau dann auch die Frage von meiner Frau nach drei Jahren. Und dann kam auch zu diesem Augenblick dann der Anruf dann vom Ralf Rangnick. Und dann waren wir eigentlich sehr, sehr schnell in dieser Geschichte drin, dass wir gesagt haben, okay, was machen wir? Ja, wir wissen natürlich um die Situation, aber es geht nur, wenn wir das zusammen machen. Und dann war natürlich die Frage, okay, ziehen wir dann gleich komplett alle nach Leipzig? Das war mir dann auch zu unsicher, weil natürlich dieses Fußballgeschäft an sich sehr, sehr schnelllebig ist. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir gesagt, jetzt warten wir mal ab und schauen mal. Dann waren 2-3 Jahre waren rum und dann wollte ich meinen Fußballlehrer machen. Da ist es ja auch klar, wohlbekanntlich, 10 Monate waren wir dann mehr oder weniger weg mit Köln. Da waren noch die ersten 3 Tage in der Woche Präsenz dann. Das heißt, ich nehme ja meine Familie nicht nach Leipzig und bin dann selber eigentlich komplett die Woche weg. Macht dann auch keinen Sinn. Also es hat sich dann nie ergeben und ich bin jetzt aber im Nachhinein eigentlich auch froh, dass wir immer diese Basis hatten. Ja, meine Kinder hatten dann ihre Schule, ihren Sport und ihre Freunde und ihr gewohntes Umfeld und das ist, glaube ich, dann auch immer wichtig.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch die Absprachen wirklich notwendig sind, dass es dann funktioniert. Das heißt, deine Familie, sind die auch alle große Fußballfans oder ist es so, sie sind Papa-Fans oder Ehemann-Fans und deswegen kommen sie zu den Spielen oder sie sind richtig St. Pauli-Fans, Fußball-Fans, interessieren sich dafür?
Es geht schon einher. Also ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass sie Papa-Fans
sind. Wäre schon mal
ja,
wichtig.
Also das, ja, schon. Aber meine Frau kommt aus einer Familie, die, ja, oder Vater halt ein absolut Roter war, also VfB-Fan. Und der Sohnemann war Stuttgarter Kickers-Fan. Von daher ist es schon in eine Richtung dementsprechend gegangen, wo sie jetzt Fußball nicht ganz so unbekannt dann auch für sie war. Und ja, in der Zeit, wo ich aktiv dann auch Fußball gespielt habe, haben wir die Mädels dann überall mitgenommen. Das heißt, da haben sie alles miterlebt von der Pike. Und ja, ich bin jetzt nicht so unfroh, dass sie dann einfach, ja, dann heißt es immer, wollten die Mädels nicht irgendwann mal Fußball spielen oder so. Na, sie haben dann ihren eigenen Weg gefunden. Zuerst haben sie Tennis ein bisschen gespielt und dann sind sie jetzt beim Leichtathletik gelandet und machen das da auch ganz, ganz gut, aber mögen es trotzdem dann auch Fußball anzuschauen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann auch nur jetzt St. Pauli dann auch angucken, sondern auch Champions League, wenn wir dann mal zusammen sind oder dann auch Samstagsspiele dann, wenn wir zusammensitzen, dann gucken wir dann auch ab und zu zusammen die Spiele an. Und da muss ich sagen, meine Kinder wissen dann schon eher oder wussten schon eher, gut, die Namen habe ich ja sehr schnell dann auch im Griff gehabt, aber die Nummern, ja, da habe ich immer Probleme gehabt. Da, aber natürlich haben die Mädels das dann erstmal über die Nummern dann auch kommuniziert. Hey, der Spieler hat es aber gut gemacht mit der Nummer. Und ich so, okay, naja, hat jetzt nochmal die Nummer.
Da kannst du mich komplett mit überfordern, Trikotnummern.
Ja, es ist Zahlen habe ich auch ein Problem.
Okay, aber das ist ja interessant, dass ihr auch zusammen mal euch mit Fußball beschäftigt. Andere sagen, ja gut, wenn ich mit der Familie bin, nach 5 Tagen Nein. Fußball die Woche, dann sind auch mal andere Themen.
Ja, angesagt. Also das ist für uns natürlich auch extrem wichtig. Ja, also und wir haben natürlich auch viele andere Themen. Die Große studiert jetzt auf Lehramt, Latein und Sport. Die Mittlere will Medizin studieren, hat jetzt dieses Jahr ihr Abi gemacht. Die Jüngste hat dann noch ein bisschen Zeit. Die soll ja, sich noch ein paar Gedanken machen. Und da gibt es viele, viele andere Themen. Also es ist jetzt nicht so, dass, und es ist mir auch wichtig, dass wir dann auch, wenn ich heimkomme, wenn wir dann zusammensitzen, dann einfach auch andere Themen immer auf den Tisch kommen und da haben wir genügend Austausch, wo es dann nicht um Fußball geht und da bin ich dann auch teilweise auch echt froh.
Ja, ich weiß, dass du ein Ritual hast vor Spielen, dass du mit deiner Familie telefonierst und gibt es auch ganz nette Bilder da, wie du mit dem Handy so den Einblick ins Stadion gehst. Gibt's, habt ihr auch so oder hast du ein gewisses Morgenritual, dass du sie morgens direkt anrufst oder dass das Letzte ist, was du vorm Schlafengehen machst?
Das sowieso immer. Hm? Also der Abendanruf, der ist da, aber wir telefonieren, ich weiß nicht, wie oft am Tag. Also es ist schon extrem. Der Austausch ist einfach dann auch wichtig, was geschieht da, was gibt's für Probleme, was läuft gerade gut, Noten, die dann rauskommen, irgendwelche anderen Sachen. Also von daher und dann, also das Ritual, dass man abends natürlich dann immer kurz vorm Schlafengehen dann nochmal telefoniert. Der ist da und morgens dann auch eigentlich das Erste, was man dann macht nach dem Zähneputzen.
Ja, ich gehe mal davon aus, ihr werdet auch über deinen neuen Club reden, jede Menge, wenn sie bei den Heimspielen sind, kriegen sie auch mit, dass oft auch Themen wichtig sind oder Thema sind, die über den Fußball hinausgehen. Ja. Das war dir sicherlich auch schon klar, dass St. Pauli ein politischer Club ist, bevor du hierher kamst. Hat es dich trotzdem so ein bisschen überrascht, wie sehr es denn doch manchmal Thema sein kann? Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Wolfsburg, Kevin Behrens, die Proteste, die es da gab. Gibt es ja viele Beispiele.
Ja. Nee, also das war mir bekannt. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn du zu so einem Verein natürlich dann auch kommst, musst du natürlich dann auch Farbe bekennen und da auch Statements abgeben. Jetzt war mir das natürlich am Anfang dann auch sehr, sehr wichtig, dann auch mich erstmal komplett auf den Sport dann auch zu fokussieren. Aber dass da immer wieder Themen aufkommen, das ist klar. Und wir sind in der Position, ja, wo wir natürlich dann auch extrem in der Öffentlichkeit stehen, wo es einfach dazugehört. Und St. Pauli ist natürlich schon ein Verein, der da auch gerne dann aneckt mit seinen Themen und nicht überall gern gesehen ist. Ja, aber das zeichnet ja genau diesen tollen Verein dann auch aus. Und dass man sich dann auch klare Kante zeigt, das finde ich einfach auch gut. Und das für mich ist es, ja, auch in der Erziehung mit meinen Mädels ist es auch immer wichtig. Es sind einfach ein paar extrem wichtige Punkte, auch seine Meinung zu sagen, standhaft zu sein und das vehement dann auch zu verteidigen. Ungerechtigkeiten, es gibt nichts Schlimmeres. Das sind genau die Punkte, wo ich mich absolut dann auch identifiziere.
Bist du ein generell politisch interessierter Mensch, der auf irgendwie versucht, die Nachrichten zu gucken, oder hast du jetzt alles um das Ampel aus genauestens verfolgt?
Also natürlich, also ich gucke dann schon auch möglichst oft die Tagesschau und versuche mich da dann auch zu informieren, was da jetzt ist mit den Neuwahlen, mit den Papierproblemen, wo die Polen uns helfen wollten mit Ausgleich von Papier und so, was natürlich dann auch schon wieder ein großer Witz ist. Und das jetzt, ja, die Vertrauensfrage kommt natürlich und dann im Normalfall dann wahrscheinlich Neuwahlen im Januar. Also da bin ich schon sehr wissbegierig, auch was natürlich dann auch in Amerika passiert ist. Guckt man natürlich dann schon immer rüber, was da passiert, was ist natürlich für uns im Jahr. Du musst ja ganz ehrlich sagen, Amerika ist natürlich dann auch schon wichtig als Handelspartner, was passiert da drüben. Und was jetzt unsere Wirtschaft dann auch anbelangt, das sind schon Themen, wo man sich dann auch schon Gedanken macht, klar.
Okay, also manchmal dann auch lieber Anne Will statt Bundesliga Sonntagabend spielen.
Kommt dann auch vor, ja. Kommt aufs Bundesligaspiel an.
empfindest du manchmal sowas wie, oder siehst du überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen deinem Job und dem eines Politikers? Also zum Beispiel in Sachen Medienarbeit, in Sachen sich richtig äußern, vielleicht nicht immer
ja, alles, was,
100% ja, verraten von ja, dem, was man weiß?
Naja, natürlich. Es kann dir, das, was du vielleicht am Vortag noch gesagt hast, kann dir sofort wieder auf die Füße fallen. Nein, also es ist dann klar, auf der einen Seite ist der Druck groß. Ja, es ist, geht dann auch um Ziele. Ziele, was hat man mehr oder weniger dann am Anfang von der Saison ausgegeben? Was hat man mehr oder weniger dann auch gesagt? Die Leistung ist bei uns wöchentlich zu sehen, abzurufen. In der Politik dann vielleicht eher so nach einem Jahr, wo man dann sagen kann, in welche Richtung es geht. Also ist dann vielleicht dann so ein bisschen längerfristig. Bei uns ist es dann schon ein bisschen schnelllebiger. Von daher sind wir dann wahrscheinlich in der Branche oder in meiner Branche ein bisschen mehr unter Druck als die Politiker. Und wenn man dann mal MdB ist, dann ist es, glaube ich, dann schon kriegt man eine bessere Rente, glaube ich.
Das stimmt, Dings. Hast du manchmal den Eindruck, Politik oder auch generell Gesellschaft könnte sich viel vom Sport abschauen, viel vom Sport lernen? Gerade so, was jetzt überspitzt sagt, die Ampelkoalition hätte mal irgendwie schauen müssen, wie arbeitet ein Team zusammen, dass sie progressiver vorangehen und nicht auf die eigenen Interessen nur schauen. Oder siehst du Sport, gerade Profisport, was ja nochmal was Besonderes ist, doch als singuläres Element, was man jetzt schlecht übertragen kann?
Kann man, glaube ich, schon sagen, nicht alles, mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube schon, dass man bestimmte Sachen dann schon abkupfern kann oder Beispiele sich daran nehmen kann, das Miteinander. Mir ist es vor allem natürlich dann auch immer, also was mir immer echt gegen den Strich geht, ist, wenn man dann immer mit dem Finger auf andere zeigt und dann, was macht ihr alle schlecht? Und vor allem dann natürlich, wenn die Wahlen kommen, dann ganz extrem. Und es gehört dazu, zu dem Business, das ist ganz klar, aber ich glaube schon, da auf die eigenen Stärken zu verweisen, das ist, glaube ich, so mein Ansinnen und meine Bitte dann auch immer, wo ich dann vielleicht Richtung Politiker dann auch gehe, wäre mein Wunsch dann mehr, den eigenen Fokus dann auch noch mehr reinzubringen, als ständig irgendwie auf andere zu verweisen, was sie schlecht machen. Ja, das, wie gesagt, das ist so ein leidvolles Thema, wo mich immer maßlos ärgert.
Wir haben eben schon gehört, der Druck ist groß. Du hast auch schon in Italien gearbeitet, hast auch uns im Vorgespräch erzählt, dass da medial auch noch manchmal ein bisschen mehr los war jetzt als in der Bundesliga. Trotzdem ist St. Pauli natürlich in einer Stadt wie Hamburg eine Medienstadt. Gibt's, würde ich behaupten, mehr Journalisten als bei deinen Stationen in Ostende und Saint-Gilloise und auch in Leipzig im Nachwuchs. Ja. Ist das für dich eine neue Erfahrung, die du jetzt machst in der Bundesliga mit mehr?
Also insofern eine neue Erfahrung, weil natürlich, ich kann mich nicht mehr auf Versprecher irgendwie da Ausflüchte suchen. Also Italienisch, da habe ich dann mal einen Blödsinn geredet, irgendwie ein falsches Wort dann benutzt und habe ich gesagt, hey, scusi und parlare italiano, bla 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 bla. Habt ihr vielleicht dann falsch verstanden oder dann war es ein Missverständnis? Genauso wie jetzt dann auch in Belgien, wenn man dann Englisch spricht, dann kann man natürlich dann immer mit einem gewissen Charme dann auch sagen, oh, habt ihr das so verstanden? Entschuldigung, dann war es anders gemeint. Und also es ist, in der Muttersprache ist es natürlich schwierig. Also da kann ich nicht dann auf irgendwelche, wenn ich dann mal was gesagt habe, dann kann ich nicht irgendwie sagen, ah, das habt ihr falsch verstanden. Das ist dann schon schwierig, da Ausflüchte zu suchen. Nee, also von daher ist es eine Umstellung. Es war vor allem so längere Interviews dann wieder auf Deutsch zu führen, war dann schon ein Umgewöhnungsprozess für mich. Also es war, ich weiß nicht, das erste Sky-Interview habe ich dann gleichzeitig die erste Frage auf Englisch versucht zu beantworten, wo ich dann gesagt habe, völlig im Film gewesen, wo dann echt komisch war. Und dann hat er gesagt, wir können übrigens alles auf Deutsch machen. Wir sind in Deutschland. Ach ja, okay, ich vergaß. Aber es war schon prägend jetzt die letzten Jahre. Ja, und das möchte ich ja auch nicht missen. Es war wirklich, egal wo, bei welcher Station, tolle Vereine und tolle Erfahrungen.
Hier könntest du dich aufs Schwäbisch rufen, wenn wir was missverstehen.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Was ich aus unserer Position manchmal schwierig finde, ist, wir müssen uns ja auch manchmal Sachen anmaßen in einer gewissen Hinsicht. Berichterstattung, sei es eine Einzelkritik. Wir versuchen Hintergründe zu interpretieren, die man manchmal gar nicht zu 100% wissen kann, weil man nicht in der Mannschaft drin ist. Was, manchmal machen wir Medien uns ja auch mal, erheben auch den Finger und erheben uns zu den großen Lehrmeistern und sagen, wie es abzulaufen hat.
Provozieren.
Ja, das ist hoffentlich ja auch, nicht, ja, aber so hin und schon, wieder ja. Vielleicht, genau, bisschen vielleicht locken, mit Augenzwinkern ja, provozieren. Ja. Was würdest du uns Medien denn empfehlen oder was würdest du dir vielleicht wünschen in der Form der Berichterstattung?
Shit. Also natürlich regt man sich dann manchmal so auf, müsste ich mal tief in mich gehen, was waren denn für Situationen, wo ich mich dann mal aufgeregt habe über Berichte.
Natürlich nie vom Hamburger Abendblatt, ne?
Nein, gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ich weiß natürlich, wie das Business läuft. Ja, also von daher gibt es dann natürlich immer wieder... Sage ich jetzt Schreiberlinge? Ist das was Böses, wenn ich das dann sage?
Finde ich jetzt nicht schlimm, oder?
Nicht?
Schmierfinken finde ich
schlimm. Nein. Ja. Wo dann natürlich die positiv gesinnt sind und teilweise dann auch welche, die dann halt einfach immer wieder, deswegen war es jetzt ja. So ein bisschen sarkastisch, provozieren und immer wieder gucken, ja, was kann ich denn auch dafür verwenden, um ein bisschen ja, Leser zu aktivieren. Das ist natürlich dann auch, es liest sich immer besser. Ja, das ist ja auch klar. Das war ja gerade in Italien, ein Beispiel dazu. In Italien war es extrem, dass sie wollten, sehr, sehr schnell wollten, dass ich auf Italienisch die Pressekonferenzen. Aber Italienisch ist eine ganz tolle Sprache, aber es ist natürlich dann auch nicht so einfach. Ja, vor allem dann über Fußball zu philosophieren, wenn es dann um bestimmte Thematiken geht. Boah, also ich habe dann nur gesagt, Leute, ich will kein zweiter Trapattoni werden ja, in Italien. Also gibt mir da ein bisschen Zeit und nach einem halben Jahr ging es dann so los und das hat am Anfang ganz gut geklappt. Aber dann war mal eine Situation, wo ich dann halt, wir haben ein Spiel verloren gehabt und dann habe ich halt gesagt, und das, in Deutschland ist es eher, dass man mal sagen kann, wir haben uns amateurhaft angestellt. Das ist jetzt hier Usus, das ist nichts Schlimmes. In Italien haben sie es, also das Wort Dilettanti, war Amateur, dann haben sie es sofort so übertragen, als meine Spieler sind Amateure. Mhm. Und das ist natürlich No-Go. Ja? Das war zwischen mir und der Mannschaft nie ein Problem, aber das wurde dann halt eine Woche durch den Kakao gezogen, wo ich dann auch sage, boah, also bevor ihr dann sowas schreibt, und ich weiß, ihr sammelt dann natürlich, ihr catcht dann irgendwie wie Leser oder sonst irgendwas, das hört sich gut an, das liest sich gut, und das ist natürlich dann schon auch ein bisschen diese Effekthascherei. Ja, und damit habe ich natürlich dann schon auch ein Problem. Ich rede gern mit den Medien, bin da sehr, sehr kommunikativ, aber sowas mag ich dann sicherlich nicht. Und dann ja, soll man dann schon bei der Wahrheit bleiben und nicht irgendwas hinzudichten. Also da habe ich dann einfach dann auch diese Werte, die für mich extrem wichtig sind. Und da gehe ich ab und zu natürlich mit ein bisschen Vertrauen in solche Gespräche rein, aber wenn das natürlich dann auch enttäuscht wird, dann ja,
wie
dann lernt er mich kennen.
Wie schnell lernt man denn Italienisch? Also du warst ja jetzt nicht so lange in Genua, ich glaube ein Jahr oder?
Ja.
Also ab wann musstest du da Pressekonferenzen geben und hast du dann 7 Stunden Italienisch am Tag?
Also wirklich, die erste Frage von einem Reporter kam nach 3 Wochen, wann ich das erste komplette Interview auf Italienisch mache. Also, und nein, es ist sehr, sehr traditionsbewusst. Und das ist ja alles schön und gut. Also, und hat natürlich dann auch schon Druck ausgeübt. Und ich hatte dann am Anfang, ist es natürlich, wie viel Zeit hast du? Ja, du kommst rein in eine neue Mannschaft und das war nur noch 16 Spieltage. Am Anfang habe ich dann mir vorgenommen, 3-mal in der Woche Italienischunterricht zu nehmen. Das war nicht möglich. Nach der ersten Woche habe ich schon gesagt, mir platzt der Kopf, das geht nicht. Nach der dritten Woche habe ich dann gesagt, 1-mal in der Woche kriege ich hin. Und dann natürlich, ja, wir hatten dann Hälfte vom Staff war dann Italienisch. Mit denen haben wir dann probiert, so immer dann die ersten Gehversuche dann auch zu machen. Und es war dann schon okay. Und wenn du dann merkst, es kommt immer mehr, dann macht es auch dann mehr Spaß. Mhm. Von daher ist es jetzt nicht so, du verlierst natürlich dann auch, wenn du nicht drin bleibst, verlierst dann natürlich immer so ein paar Brocken. Aber das war dann, finde ich, und das so, als wenn man dann zurückblickt, Schulzeit war ja jetzt nicht die angenehmste Zeit zu der Zeit, wo man in der Schule war, aber jetzt im Nachgang habe ich schon gesagt, hätte ich doch ein bisschen mehr gerade zu Französisch mehr aufgepasst, oder ich habe es dann in der 11. Klasse dann abgewählt, hätte ich es vielleicht weitermachen sollen, ja, weil es einfach dir so viel gibt, auch heutzutage mehrsprachig als Kind aufzuwachsen, ist überragend, ja, toll.
Welche Sprachen sprichst du?
Natürlich Englisch, würde ich jetzt sagen, fast perfekt. Französisch, halt das Schulfranzösisch und ein bisschen Italienisch.
Aber Italienisch und italienische Lebensart und Kultur ist vielleicht auch der passende Zeitpunkt, mal unsere Überraschungsfrage einzuspielen.
Oh, okay.
Hallo Alex. Ja, ich hoffe, in der Familie und dir geht's gut. Ich wurde gebeten, eine Frage zu formulieren. Und da gibt es wirklich eine, die liegt mir schon seit längerem nahe und das möchte ich dich jetzt hier wirklich fragen. Hast du es mittlerweile gelernt, Bolognese-Pizza zu essen?
Erste Frage, wer war das?
Markus Pflanz, glaube ich.
Richtig, ja. Dein ehemaliger Co-Trainer.
Bolognese-Pizza geht gar nicht.
Wie kommt er darauf?
Wir haben, glaube ich, wir haben in Ostende haben wir ein Pizza Restaurant immer gehabt und da habe ich, glaube ich, mal mit dem Ebo, das war der Torwarttrainer, waren wir dann da und haben, der hat den Bolognese Pizza bestellt und gesagt, was willst du denn damit? Also ich habe es nicht verstanden. Also ich war bei meiner heißgeliebten Pizza Prosciutto und er hat sie dann halt gegessen und es ging. Wir sind dann noch ein bisschen rumgelaufen und es ging völlig in die Hose, weil es halt völlig lapprig war und er hat sich völlig eingesaut. Also vielleicht kommt es daher, aber das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt so ad hoc einfällt.
Ja, ich würde es wahrscheinlich auch nicht ausprobieren. Hast du hier in Hamburg eine gute Pizzeria, die du gern besuchst oder vielleicht ein schwäbisches Lokal?
Ja, haben wir. Also nee, schwäbisch nicht, aber Italiener haben wir sogar, ja.
Wo ihr regelmäßig
auch hingeht? Bei mir um die Ecke, genau. Oh. Mit der Familie, dann waren wir jetzt auch, genau. Das war sehr, sehr angenehm und das ist schön.
Die Frage eben kam aus deiner Zeit aus Ostende. Mhm. Das war so deine erste belgische Profistation dann. Eher eine kleine Stadt, vermute ich mal. Hört man jetzt europäisch außerhalb des Fußballs wenig von. Was kannst du so aus der Zeit berichten? War das
eine kleine Stadt, ja. Im Winter 80.000 Einwohner, im Sommer 300. Weil natürlich alle dann immer, also Ostende liegt direkt an der Nordsee. Und von daher geht dann alles, was Belgier sich nennt, dann so gerade ans Ufer und versucht es zu genießen. Und von daher ist, also was Touris anbelangt, war das schon im Sommer extrem dann.
Okay.
Ja. Und was war jetzt deine Frage nochmal?
Naja, also du hast erzählt, ich glaube vor dem Bayern-Spiel jetzt, wo dann Vincent Kompany schon mal mit RC Anderlecht nach Ostende kam, das war dann der kleine KVO, hast du glaube ich gesagt. Ja. Wie war das? Wart ihr so die Underdogs der Liga?
Ja, also ich bin ja zu dem Verein gekommen. Die Liga wurde, glaube ich, am vorletzten Spieltag abgebrochen und man wäre fast abgestiegen. Also es war... ist dann irgend am grünen Tisch dann noch, hat sich dann Beveren reingeklagt, dann ist es, normalerweise war es eine 16er Liga auf 18 dann erweitert worden und dann ist man drin geblieben, aber sportlich hätte man es eigentlich geschafft, obwohl zwei Spieltage nicht gespielt worden sind und dann kommt man natürlich rein und hat 8 Spieler, die noch Vertrag hatten und man muss sich dann mehr oder weniger so ein Squad noch bauen und das war 3 Monate Pause, also das heißt total unfitte Spieler, die auch wenig jetzt so ein Laufprogramm oder sowas hatte. Und dann geht es natürlich drum, dann extrem lange, wir hatten dann glaube ich 7,5, 8 Wochen Vorbereitung, wo wir dann hatten und in der Zeit natürlich eine Mannschaft zusammen zu werken und zu bauen, ist nicht ganz so einfach. Ja. Und die Verbindung aus den Hinterbliebenen, sage ich jetzt mal, 8, 9 Spielern waren es, ja, und dann natürlich dann, ja, der Rest dann aufzufüllen mit 9 Spielern, hungrigen Spielern und dann sowas nahezubringen, wie wir spielen wollen, das zu verinnerlichen. Das hat auch da ein bisschen gebraucht. Dann, wie gesagt, ein bisschen Lehrgeld bezahlt, auch am Anfang in der Vorbereitung. Und das hat aber geholfen, um die nächsten Schritte zu gehen. Und auf einmal ist so eine kleine Erfolgsgeschichte draus geworden. Ja, nach dem 4., 5. Spieltag haben wir dann das erste Spiel dann mal gewonnen. Und so viele, viele, viele ähnliche Momente wie jetzt vielleicht auch bei St. Pauli. Und dann kam auf einmal, ist man dann mehr oder weniger, da gab es noch Playoff 1 und Playoff 2. Playoff 1 war damals noch 1 bis 4 und Playoff 2 dann 5 bis 8. Und die haben dann nochmal die Meisterschaft dann ausgespielt und als kleiner KVO dann immer so dann zum Schluss 5. Platz, gebettelt mit Anderlecht, die ja einfach mit so das, ja, der traditionsreichste Verein dann auch sind und natürlich dann auch immer in die Playoffs 1 rein wollen. Und dann haben wir ihnen bis zum Ende eigentlich Paroli geboten und haben dann, glaube ich, wegen 3 Punkten zum Schluss nur den 5. Platz dann erreicht. Und das war aber schon ein Riesenerfolg, weil es einfach vom Abstiegskandidaten Nummer 1 auf den 5. Platz und dann ja war das schon ein kleiner Erfolg.
Du warst davor ja jahrelang nur Nachwuchstrainer in Leipzig. War das eine große Umstellung oder was musstest du anders machen vielleicht mit Profis?
Gar nicht. Also gut, durch das, dass ich dann selber natürlich auch jahrelang Profi war, hat es mir das sicherlich, ich sag nie, dass man das gemacht haben muss, oder dass es, aber es hilft einem einfach, wenn man dann jahrelang so weiß, wie es so ist im Profisport und als Profifußballer dann auch gespielt zu haben. Das hat mir vieles geholfen, aber wir waren natürlich dann auch schon in Leipzig sehr professionell aufgestellt, allein was das Staff anbelangt, auch was Sportpsychologen anbelangt, wobei der eher für mich da war, nicht für die Spieler.
Inwiefern?
Ja, einfach zum Abreagieren für mich. aber von daher wollte ich und mich da gar nicht groß ändern. Ja, ich habe für mich war es immer wichtig. Für mich stand dann auch dann der Mensch im Vordergrund. Das hört sich immer so komisch an, aber der Spieler mit den Jungs irgendwas zu auf die Beine zu stellen, wo ich natürlich die Jungs davon überzeugen will und sie mitnehmen will. In einer Art und Weise, was ich denke, dann auch erfolgreich ist oder sein kann und die Jungs dann einfach abzuholen und im täglichen Arbeiten. Und das hat mir egal, ob, wie gesagt, in der Jugend mit den Jungs wahnsinnig Spaß gemacht und genauso dann auch mit Erwachsenen. Ja, natürlich gibt es dann auch, je älter sie werden, desto engstirniger werden sie in dem Moment. Natürlich schwieriger an sie ranzukommen, weil sie natürlich mehr Erfahrung haben und es dann manchmal vielleicht dann auch besser wissen, aber damit musste ich dann einfach dann auch betteln und Überzeugungsarbeit dann auch leisten. Nee, also das habe ich schon immer gern gemacht, deswegen war das für mich jetzt keine große Umstellung. Kam vielleicht mehr Fragen dann als in der Jugend, aber das war okay für mich.
Da kamen mehr Fragen, also weil sie mehr hinterfragen?
Ja, genau, absolut. Ja, deswegen glaube ich schon, so die Anfänge, auch was Ralf immer früher gesagt hat, dann geht's erstmal um, stellt mir 11 Leichtathleten hin und ich forme euch eine gute Mannschaft. Aber es gehört natürlich dann auch, vom Scouting hat man dann eher so bis damals bis 24 und nicht älter, weil sie natürlich dann, da sind sie noch williger, da hinterfragen sie dann weniger und nach Sinn und Verstand. Und das ist natürlich bei älteren Spielern, geht es natürlich um Regeneration, also viele, viele Themen, die dann natürlich aufkommen. Aber das kommt natürlich dann schon auch eher dann auch mal kritische Fragen, wo dann sagen, ja, warum, wieso und überhaupt, klappt es überhaupt? Und da geht es dann trotzdem auch immer um eine gewisse Komfortzone. Natürlich, Ballbesitz hört sich immer toll an, ist mit weniger Laufarbeit verbunden. Wenn ich natürlich dann auch mein Spiel dann Richtung gegen den Ball aufziehe, dann heißt es erstmal, ich muss erstmal mehr laufen, mehr machen, mehr tun. Und das ist, wenn man es dann so vergleicht, ist es immer natürlich angenehmer, weil ich immer weniger investieren muss und immer so alles gemütlicher mache. Und von daher ist es oftmals dann auch so, dass man dann lieber dann sagt, ja, wir wollen dann aber mehr mit Ball machen. Hm. Aber ich glaube, es war irgendwie eine saubere, und das hat man ja dann bei Union gesehen, auch in meiner Entwicklung, ich glaube, Ostende war einfach noch von der Spielerqualität war einfach, wir haben dann natürlich schon sehr, sehr den Fußballstil gepflegt, was ich aus der Jugend dann hatte. Dann Italien war natürlich auch die Spielerqualität mit Milan Badet, mit wirklich höherklassigen Spielern dann auch besetzt, wo du dich anpassen musst. Und die Erfahrung hat mir dann aber auch wieder geholfen für Union, wo ich dann beides eigentlich hatte, eine absolut geile Mentalität und richtig geile Zocker. Und das zu vereinbaren, das ist immer eine Balance und das ist immer schwierig, weil du darfst ja trotzdem nie den Fokus verlieren. Ja, und immer dann zurück zu den Basics. Aber da hat man es eigentlich echt geschafft, dass man diese Stilmittel, okay, wie arbeiten wir, wie wollen wir gegen den Ball arbeiten? Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn wir einen Ball haben, dann wollen wir auch das zeigen, dass wir auch was mit dem Ball können. Das ist genau das, wo natürlich, glaube ich, irgendwie jeder haben will, aber das ist, glaube ich, das Schwierigste.
Den Balanceakt hast du ja mit Union hervorragend gemeistert, als Pokalsieger, als Vizemeister. Du hast eben Ralf Rangnick schon erwähnt gehabt. In solchen Phasen, du kommst neu zu einem Team, du bist zum ersten Mal Cheftrainer einer Profimannschaft, du bist bei einem Abstiegskandidaten Italien oder vielleicht bei einer Mannschaft, wo der es ein bisschen kriselt. Hast du dann weiterhin auch erfahrene Berater wie ihn beispielsweise oder andere Personen, die du konsultierst, oder machst du vieles mit Erfahrung wett?
Also es war dann immer mal wieder, dass man Austausch sucht, aber nicht, dass man dann jede zweite Woche da anruft und sagt, ich habe jetzt die oder die Problematik, sondern es geht dann einfach darum, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann eigenständige Gedanken zu machen. Und mein Bauchgefühl hat mich da einfach nie verlassen. Aber es war, ist natürlich so, wie du gerade gesagt hast, ja, ich komme nach Italien und ich habe dann donnerstags das erste Training geleitet, Freitag nochmal eine Einheit. Wir sind dann ins Hotel gegangen, hatten Heimspiel, das erste Spiel gegen Udine. So, zwei Tage Vorbereitung und dann natürlich gleich das erste Heimspiel. Und freitags im Hotel, weiß ich noch, Abendessen und ich komme dann so rein in unseren Essensraum und auf jedem Tisch stand erstmal eine Flasche Rotwein.
Bei den Spielern?
Ja, klar. Okay. Ja, dann hast du versucht, okay, was kann ich jetzt erstmal, welche Punkte, also ich kann ja jetzt nicht hier reinkommen und die Jungs irgendwie Volllabung mit dem 15-Punkte-Plan oder so, sondern dann geht's darum, okay, wie kann ich jetzt vorgehen, um möglichst die wichtigsten Punkte, ja, drei Punkte vielleicht, den Spielern näher zu bringen, das dann auch wirklich haften bleibt. Ja, und dann war natürlich, okay, das haben wir dann in den ersten zwei Trainingseinheiten versucht, dann auf den Platz zu bringen und ich habe gutes Gefühl gehabt und dann natürlich machst du dir jetzt da ein Fass auf, dass du sagst, hey, das ist total unprofessionell. Ja, dann überlegst du, es gehört zur Kultur. Die haben es bisher nur so erlebt. Das heißt, wenn ich jetzt dann sage, Jungs, aber das will ich jetzt nicht haben, ja, dann hast du gleich schon verloren. Ja, und dann hast du dann gleich 4, 5, 6 Spieler, wo dann sagen, was will denn der jetzt eigentlich? Ja, und dann, okay, beißt du dir halt in dem Moment auf die Zunge, wobei du dann sagst, eigentlich will ich es nicht so haben, aber das nimmst du dann in Kauf. Weil in dem Moment ist es dann halt einfach wichtig gewesen, diesen Fokus auf diese Punkte, auf diese drei Punkte dann auch zu legen. Und das war meine oberste Prämisse. Aber das ist, mit solchen Sachen hast du dich dann immer wieder auseinandersetzen müssen. Ja.
Dann gab es bis zum Ende gab es Rotwein.
Wir haben es dann so durchgezogen, ja.
Die Frage ist, wie viele Spieler haben denn auch zugeschlagen?
Ja, war dann, also ich habe dann, es waren dann weniger. Also vor allem die älteren Spieler haben es dann so ein Gläschen dann zu sich genommen. Und das ist jetzt letzten Endes, dann muss man dann auch beide Augen dann mal zudrücken.
Das kann ich mir vorstellen. Apropos Gläschen zunehmen, viel laufen. Du hast eine durchaus beneidenswerte Physis immer noch. Du gehörst wahrscheinlich zu den fittesten Trainern der Bundesliga. Wie sieht denn dein Sportprogramm aus?
Boah, es liegt echt an den Genen, ja, glaube ich. Also ich habe bisher die Jahre zuvor immer so, dann haben wir Padel gespielt, Fußball, Tennis. So, jetzt hier bisher bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Ich habe immer zum Thomas, unserem Athletiktrainer, gesagt, wir machen zusammen jetzt ein Programm. Im Sommer dann wieder. Aber bin jetzt echt noch nicht dazu gekommen, dass ich ab und zu natürlich mal mitspiele, aber das reicht ja nicht aus, um einfach so das Gewicht zu halten. Aber vieles liegt dann glücklicherweise an den Genen, aber also ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht oder ungern bewege. Also das ist, der Bewegungsdrang ist schon dann auch da, aber normalerweise dann nicht, dass ich dann schnurstracks dann laufen gehe, sondern einfach dann in spielerischer Form, dass ich dann sage, ich spiele dann Fußball, Tennis, Tischtennis oder Padel oder Tennis oder sonst irgendwas. Also da bewege ich mich schon sehr, sehr gern und da versuche ich dann auch dementsprechend einen Ausgleich zu finden.
Interessant, ja. Die Geschichte, wie du fast Versicherungskaufmann geworden wärst, hast du jetzt...
War ich, nicht fast. Ja, also ich habe eine Agentur gehabt sogar. Ja, wir haben uns dann auf bestimmte Sachen zu Rennautos, diesen Porsche Sports Cup, dann hat die Allianz dann so versichert gehabt und da haben wir uns darauf konzentriert und haben natürlich dann auch unsere Privat- und Firmenkunden gehabt, aber das war am Anfang schon interessant, aber irgendwann hat diese Magie dann nicht mehr so diese Energie gehabt, um mich weiter da zu behalten.
Was ich fragen wollte, es gibt ja immer im Leben, wenn man zurückblickt auf 20 Jahre, irgendwie eine Weggabelung, die man nimmt oder auch nicht nimmt. Damals war es dieser Anruf von Ralf Rangnick, das Gespräch mit deiner Frau, die dich eigentlich dahin gebracht hat, wo du dann jetzt die vergangenen Jahre warst. Denkst du manchmal zurück und überlegst, was wäre, wenn ich das damals nicht gemacht hätte?
Ja, klar, natürlich. Also es war dann schon immer so, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich will eigentlich schon Fußball erhalten bleiben. Ich habe dann schon so viel Erfahrung gesammelt und will eigentlich dann, ja, in den letzten Jahren als Profi, wenn die Jungs dann, also die jüngeren Spieler dann immer vermehrt auf einen zugekommen sind, du dann im Spielerrat oder Spielführer warst, dann kriegst du ja auch so ein leichtes Gefühl dafür. Ja, könnte das was sein? Aber natürlich, wenn man dann in dem Bereich dann auch 20 Jahre dann auch arbeitet, ja, nicht ganz, aber dann will man ja auch wieder was zurückgeben oder will man diesen Erfahrungsschatz, den man dann auch mit aufnehmen konnte, dann auch weitergeben. Und irgendwie hat es dann immer wieder, während der Zeit habe ich ja schon angefangen, die Trainerlizenzen zu machen. Also damals hat es noch eine andere Aufteilung gehabt, da war es noch der C-Lizenz, B-Lizenz und A-Lizenz und dann der Fußballlehrer. Heute ist es ja ein bisschen anders geregelt, aber ich habe dann schon zu den Zeitpunkten die C-Lizenz gemacht, wo 2 Wochen gedauert hat, dann die B-Lizenz und dann jedes Jahr immer so sukzessive eine weitere Lizenz dann gemacht. Und dann, wo ich dann fertig war mit meiner aktiven Karriere, hatte ich eigentlich dann die A-Lizenz und war dann schon drauf und habe okay, was gibt's jetzt für Möglichkeiten? Aber es ist ja nicht so, dass überall dann irgendwas herkommt es geht ja dann trotzdem, du hast eine Familie und es geht dann ja trotzdem, die Familie zu ernähren. Ja, meine Frau war dann zwar, hat auch einen ganz guten Job gehabt, war Jurist oder ist Juristin, aber es ist ja trotzdem, was hast du für Möglichkeiten, ja, und was kann man oder wie kann man es mit der Familie dann auch vereinbaren? Das sind alles Fragen, das kannst du dir einfach sagen, ja, ich habe jetzt 15 Jahre gespielt und auf dem Lower Level, sage ich mal, und habe jetzt nicht wie Effenberg oder sonst, weiß nicht, wie viele Millionen dann auch verdient. Also da geht es dann schon auf dem Lower Level, da musst du dann schon gucken, dass du weiter Geld verdienst. Ja? Also und das alles in Einklang zu bringen, das war dann schon auch eine Herausforderung. Und wenn man dann aber trotzdem, und das sage ich ja immer, sein Hobby, was ja anfangs in jungen Zeiten dann Hobby zum Beruf wurde, aktiv als Sportler und dann als Trainer, dann gibt's, glaube ich, schon nichts Schöneres, was man sich vorstellen kann. Und das versuche ich natürlich jeden Tag dann auch zu leben.
Gibt's denn eine Entscheidung, die du als ehemaliger Versicherungskaufmann rückblickend gern versichert hättest, bei der du ja sagst, ah, da hätte ich gerne mal eine zweite Chance, du würdest anders machen?
Also, nee, also das mag ich auch generell nicht. Entscheidungen sind getroffen worden und es bringt mir ja nichts, dann auch zu sagen, das hätte ich jetzt besser oder da. Also da gilt es für mich immer noch einfach weiterhin nach vorne zu gucken und dann zu sagen, na, Erfahrung mitzunehmen, klar, aber Entscheidungen rückwirkend dann zu sagen, na, das hätte ich anders machen müssen, bringt mir nichts deswegen. Also damit befasse ich mich dann auch gar nicht.
Wenn du jetzt auf die vergangenen Jahre als Trainer zurückblickst, mit Ausnahme deiner Zeit in Genua, bist du überall von Verein zu Verein gewechselt, in dem es der nächste Schritt war. In Genua bist du dann am Ende entlassen worden. Trotzdem, jetzt St. Pauli hat auch wieder eine Ablöse für dich bezahlt. Der Karriereweg geht eigentlich, wenn man eine Linie durchzieht, eigentlich immer nach oben. Hast du Sorge davor, dass das irgendwann mal Knick bekommt, dass, wann auch immer, es vielleicht mal nicht so gut läuft?
Ja, klar. Also, aber das ist ja auch genau das, was mir auch gut getan hat. Also, und das lief ja trotzdem, wenn man Serie A sieht, die 16 Spiele, da hatte ich nichts zu verlieren, weil wir waren 8 Punkte abgeschlagen und es lief ja trotzdem eigentlich schon hervorragend gut. Ja? Wir haben dann einen Rekord aufgestellt, die ersten 7 Spiele waren jeweils 7 Unentschieden, hat noch nie einen Einsteiger geschafft, also da komme ich ins Guinness-Buch der Rekorde. Haben dann danach das erste Spiel oder das 8. Spiel dann gewonnen und dann haben uns aber zum Schluss 3 Punkte gefehlt. Ja, was natürlich dazu geführt hat, dass man dann abgestiegen ist in die Serie B, wo ich dann gesagt habe, ja, es quält mir hier einfach und ich würde dann trotzdem gerne in der Serie B dann arbeiten. Und das war natürlich was ganz anderes, weil der Fußball in der Serie B dann schon nochmal was ganz anderes war. Und das war eine Erfahrung und die möchte ich echt nicht missen. Und ich weiß nicht, welcher kluge Kopf das mal gesagt hat, aber um ein guter Trainer zu sein, muss man mindestens einmal entlassen worden sein. Also, das habe ich dann so mal aufgenommen, aber es gehört dann einfach dazu. Und deswegen ist für mich auch, aber auch trotzdem immer dieses Bauchgefühl extrem wichtig. Das habe ich ja, glaube ich, euch auch in der Pressekonferenzen immer wieder gesagt, die Gespräche dann mit dem Manager, dieses tägliche Arbeiten. Klar kann man manchmal nicht hinter die Fassade gucken, aber so ein Gefühl zu entwickeln. Und ich habe trotzdem, egal bei welchem Verein, wo ich die Entscheidung dann auch getroffen habe, egal ob jetzt in Ostende mit dem Gauthier Garnaé, ein wahnsinnig gutes Gefühl, dann mit dem Johannes Sposs damals in Genua, dann mit dem Chris O'Loughlin in Union und jetzt top das gleiche Gefühl mit dem Andreas Bornemann. Und von daher, wenn das Gefühl da ist, dann kann man auch genau alles investieren und dann macht Spaß. Und wenn man dann 100% dann einfach jeden Tag abrufen kann, dann ist das eine geile Sache. Und deswegen bin ich da froh, dass ich die Möglichkeit habe, in dem Bereich so zu arbeiten. Und wenn dann sowas kommt, dass es mal schlechter läuft, dann ist es halt, dann gehört es zum Geschäft, dann geht es aber auch trotzdem immer weiter. Aber es ist in dem Moment, gilt es so lange alles dafür zu tun, die Ziele zu erreichen.
Wo soll es denn für dich hingehen?
Das habe ich ja schon gesagt, für mich gab es noch nie einen Karriereplan. Ich bin nicht so von meiner Einstellung, wie soll man das sagen, eingestellt. Ich habe, das Geschäft ist so schnelllebig und deswegen habe ich gesagt, es war für mich nie ein Thema zu sagen, ich will jetzt in 2 Jahren da und da sein, ich will jetzt in 3 Jahren mindestens dann in Deutschland sein, erste oder zweite Liga. Das war nie ein Thema, sondern für mich war das Thema, ich darf Fußballtrainer sein, ich darf das ausleben, egal wo. So habe ich das versucht zu leben und anzunehmen. Und deswegen bin ich da, was das anbelangt, habe ich keine Pläne. Den Plan natürlich hier dieses Jahr mit St. Pauli in der Liga zu bleiben. Und dann wäre das natürlich ein richtiges Highlight.
Beim Blick auf die Uhr, vielleicht eine letzte Frage. Warum gelingt es euch denn, in diesem Jahr in der Liga zu bleiben?
Weil ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die es versteht und die Liga angenommen hat, dass wir ein unglaubliches Teamgefüge haben, eine mannschaftliche Geschlossenheit, was wir unbedingt brauchen, um in dieser Liga zu bleiben. Nicht unbedingt diese individuelle Qualität in der Summe, aber trotzdem auch Qualität in der Mannschaft individuell. Und aber, und das ist halt das Wichtigste, als Mannschaft geschlossen, klar in der Birne, Ziele vor Augen und die mehr oder weniger zusammen zu erreichen. Und dann der letzte Punkt, eine unglaubliche Fanbase, ein unglaubliches Stadion, wo wir in der Summe zusammen das einfach schaffen. Ja, davon bin ich überzeugt.
Ich ergänze jetzt noch auf extrem schleimerische Art und Weise und weil die Mannschaft einen sehr sympathischen, sehr fähigen, klaren Trainer hat, der nicht nur, wie hier auf dem Skript steht, bla 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 gesagt hat, sondern uns ein sehr interessantes Gespräch geliefert hat.
Ja, also war sehr, sehr angenehm. Ja, also kann ich nur zurückgeben, ohne zu schleimen.
Sehr gut, das gefällt mir dann auch. Ja, vielen Dank für deinen Besuch, hat uns wirklich viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und wir hören uns dann in der kommenden Woche hier im Podcast wieder, dann vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Bis dann, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns ist es auf Wiederhören.
Ciao.
Tschö.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.